Volk ans Gewehr, der Führer ruft.
Freiburg am Kriegsende 1944-45. Folge 3. Pardon wird nicht gegeben. Bomben auf Freiburg.
Weihnachtsvorbereitungen werden in Freiburg getroffen. Der Alemanne vom 21.11.1944 zu den Weihnachtspäckchen.
Was will der Lanzer nun aber wirklich haben? Ein paar Soldaten, die von Anfang an dabei waren, die sibirische Kälte und tropische Hitze erlebten, waren nicht um eine Antwort verlegen. Was ihnen am meisten fehlte, im Sommer wie im Winter, war eine wasserdichte Brieftasche. Immer musste ein Notbehelf herhalten, die wichtigsten Papiere, die kostbarsten Briefe und Bilder von daheim vor Nässe zu schützen. Ein Stück von einem alten Gummimantel, die Überreste einer Ölhaut oder eines Segeltuches lassen sich vielleicht auftreiben, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und wenn dann gar ein solches Utensil in doppelter Ausführung angereist kommt, um vielleicht noch Tabak, Feuerzeug und Zigaretten vor Nässe zu schützen, wird der Lanzer auch doppelt erfreut sein.
Drei Sterne sei scheinen, drei Sterne schienen Licht und waren doch die Sterne der Heimat nicht.
Die Medien mobilisieren mit aller Kraft zum Endsieg, wie die Nazi-Sirene Zara Leander. Je größer Verluste und Niederlagen, desto fröhlicher und kämpferischer die Propaganda.
Der Wille zum Widerstand ist Tat geworden. Der Ruf zu den Waffen geht durch das ganze deutsche Volk. Die Volkssturmmänner sind bewaffnet mit Maschinengewehren, Gewehren, Pistolen und der Panzerfaust.
7 Tage noch bis zur Operation Tigerfish, dem Bombenangriff britischer Bomberverbände auf die Altstadt Freiburgs. Der Krieg zwischen Hitler-Deutschland und dem Rest der Welt ist praktisch entschieden. In der burgundischen Pforte, wenige 100 Kilometer von Freiburg, stehen bereits die alliierten Panzer. Straßburg wird in 2 Tagen von den Alliierten befreit werden. Wird Freiburg, das keine kriegswichtige Industrie und keine nennenswerte Garnison hat, vom Krieg verschont bleiben? Profitiert die Perle des Oberrheins von ihrer Lage abseits des großen Geschehens? Große Teile der Bevölkerung geben sich im November 1944 trügerischen Illusionen hin. Man rechnet mit einer Besetzung durch die Alliierten, nicht jedoch mit der Zerstörung der Stadt. Genährt werden die Illusionen durch Gerüchte. Churchill, der englische Premier, habe eine geheime Anweisung gegeben, die Stadt, in der er einst studiert hatte, zu verschonen. An den Gerüchten und Illusionen war nicht das Geringste dran. Freiburg verdrängte kollektiv, was als zwingende Konsequenz des totalen Krieges auf die Stadt zukommen musste. Die Hoffnung, aus einem in ganz Europa mit äußerster Brutalität geführten Feldzug gegen sämtliche Grundsätze der Humanität mit heiler Haut ungeschoren davonzukommen, musste auch in der relativen Abgeschiedenheit des Breisgaus eine törichte Illusion bleiben. Große deutsche Städte wie Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München waren bereits zu großen Teilen durch Bombenangriffe zerstört. Auch Freiburg und das Umland wurden bereits mehrere Male leicht angegriffen. Im Oktober und gerade am 21. November 1944 tauchten alliierte Flieger im Freiburger Luftraum auf und flogen vereinzelte Angriffe. Dem deutschen Volk und auch den Freiburgern musste bewusst sein, dass die alliierte Kriegsführung nach den entsetzlichen Kriegsverbrechen in den besetzten Ländern und nach dem Ausbleiben spürbaren Widerstandes im Inneren nicht bereit war, die Zivilbevölkerung zu schonen. Der Angriff vom 27. November kam nicht aus heiterem Himmel.
Ich weiß
weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr.
Frage: Wie durch ein Wunder, so Oberbürgermeister Rolf Böhme, wurde das Freiburger Münster von Bomben verschont? Ist das richtig?
Antwort: Im Prinzip ja, wenn man davon ausgeht, wie heute erwiesen, dass in einem totalen Krieg gar nicht mehr alle Zielobjekte getroffen werden können, der Zufall also zum Wunder wird.
Frage: Hat so ein Krieg nicht auch sein Gutes?
Antwort: Im Prinzip ja. Denn die Städte können danach ohne Bausünden des 19. und 20. Jahrhunderts, wo regellos und ohne Sinn liberalistisch gebaut wurde, im Sinne nationalsozialistischer Architektur neu errichtet werden. So Reichsführer SS Himmler 1944 vor 300 Bürgermeistern, unter anderem dem OB Dr. Kerber aus Freiburg.
Frage: Das Thema einer Gedenkveranstaltung 1994 zur Bombardierung Freiburgs lautet: Wie konnte Gott so etwas zulassen? Gibt es Gott?
Antwort: Im Prinzip ja. Er ist in diesem Fall der beste Entlastungszeuge, um von seinen geliebten Kindern die Verantwortung für ihren totalen Krieg zu nehmen. Gott ist also bis heute nützlich.
Ich weiß nicht, der Hitler war's.
3, 4, raustreten. 1, 2, 3, 4, raustreten. 1, 2, 3, 4, raustreten.
Am 10.06.1942 wurde der tschechische Ort Lidice von der SS als Vergeltung für das Attentat auf Heydrich zerstört. Die männlichen Einwohner über 16 Jahre erschossen, die Frauen ins KZ verschleppt, die Kinder auf deutsche Familien verteilt.
1, 2, 3, 4, raustreten. 1, 2, 3, 4, raustreten.
Am 10.06.1944 wurden fast alle Einwohner des französischen Ortes Oradour-sur-Glane ermordet, das Dorf niedergebrannt.
Ich weiß nicht, der Hitler war's.
Frag euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
Am 27. November 1944 wurde die Stadt Freiburg allen Illusionen zum Trotz mit schwerem Bombardement belegt. Große Teile der Innenstadt wurden zerstört. Todesopfer ca. 3000.
Soldaten sind Soldaten, die Worte und die Taten, die keine Lumpe rein.
Alles verkehrt, scheint dir das Leben dann gar nichts mehr wert, dann lass dir sagen, es ist zu ertragen, ja hör auf mich. Denkst du einmal, ich kann nicht mehr, kommen auch Stunden so glücklos und schwer. Ach, jedes Leid, das heilt mit der Zeit, darum sing wie ich. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch braun. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schäden auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Ist so schön, Soldat zu sein, so
Wie konnte Gott das zulassen? So hieß der ursprüngliche Titel einer interreligiösen Veranstaltung anlässlich des 9. November, dem Jahrestag der Reichskristallnacht, dem antijüdischen Pogrom der Nazis 1938. In der neuen Synagoge in der Engelstraße diskutierten der katholische Dompfarrer Heck, der evangelische Dekan Weiser und der jüdische Rabbiner Soussan. Die Gesprächsleitung hatte Pfarrer Keller. Vom ursprünglichen Titel rückte man gleich zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung ab. Angesichts dessen, was Menschen zu verantworten hätten, sei doch die Frage reichlich deplatziert. Stattdessen lautete die Frage, wie konnte es geschehen? Wie konnte es also geschehen, dass von den rund 1300 Juden in Freiburg des Jahres 1933 schon 9 Jahre später kein einziger mehr in der Stadt war? Wie konnte es geschehen, dass aus Mitmenschen Verfolgte wurden, Gejagte, Deportierte, Opfer der von den Nazis von vornherein propagierten und dann zielstrebig umgesetzten Entlösung der Judenfrage? Was macht uns anfällig? Fragte Pfarrer Keller, der als einziger die Vorgeschichte des Pogroms von 1938 in Ansätzen umriss, der die Tradition des christlichen Antisemitismus mit Scham und Bestürzung benannte. Schon Luther hatte ja in seiner Schrift gegen die Juden gefordert, den Juden ihre Synagogen anzuzünden und Zwangsarbeit für sie einzuführen. Selbst der Aufklärer und napoleonische Mitstreiter Gottlieb Fichte wollte noch 1807 den Juden allenfalls dann das allgemeine Wahlrecht zubilligen, wenn man ihnen zuvor die Köpfe abschneide und dann neue auf die Rümpfe setzen würde. Was macht uns anfällig? Es ist der Neid, antwortete Dompfarrer Heck. Das sei schon bei Adam und Eva so gewesen. Dekan Weiser sah gleichfalls die Anlagen bei uns allen und Rabbi Soussan, vielleicht der bibelfesteste der Runde, strapazierte den ersten dokumentierten Mordfall der Kirchengeschichte, den Mord von Abel, begangen von seinem Bruder Kain. Die Runde hatte ihren Fixpunkt. Wo ist dein Bruder Abel? Habe Gott Kain gefragt, obwohl der Allmächtige doch genau gewusst habe, was los war. Wir sind allzumal Sünder, lautet die christliche Botschaft aller Schattierungen und damit ist die Kardinalfrage, wie konnte das geschehen, ja wohl gelöst. Wandelt euch. Die Aufforderung von Reinhold Schneider ist demnach die einzige Möglichkeit, die Wiederholung des Geschehenen zu vermeiden. Eine schöne Vorstellung und so tröstlich, denn der Böse kann sich ja tatsächlich zum Guten wandeln und die Religionen arbeiten ja bekanntlich seit etlichen tausend Jahren daran. Mit mäßigem Erfolg, wie man weiß. Mit Verlaub. Die lobenswerte Initiative, Vertreter von drei Weltreligionen an einen Tisch zu setzen, fiel im Ergebnis und angesichts des gestellten historischen Themas mehr als kläglich und provinziell aus. Dompfarrer Heck konnte noch nicht einmal das bekannte Niemöller-Wort vollständig zitieren, das zur Vorgeschichte des... Entschuldigung, das zur Vorgeschichte, ich wollte ja Dompfarrer sagen. Zur Vorgeschichte des 9. November 1938 immer noch mehr sagt als 1000 Abhandlungen.
Als sie die Kommunisten holten, habe ich nicht protestiert, denn ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich mich nicht gewehrt, denn ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, war keiner mehr da, der protestieren konnte.
Wenn man sich dafür interessiert, wie es geschehen konnte, dann kommt man auch als Christ nicht um die Frage herum, warum 1933 nicht die Frage gestellt wurde, Christ, wo ist dein Bruder Kommunist? Wo ist dein Bruder Sozialdemokrat? Denn auch sie wurden abgeholt und zwar in aller Öffentlichkeit. Und zum Thema Neid. Wer ist nicht mal neidisch? Auf den Nachbarn, auf die Reichen, auf die Schönen, auf die Klugen? Aber wird er deswegen Faschist? Es ist doch wohl ein großer Unterschied, ob der Neid als Triebfeder demagogisch genutzt wird bei denen, die arbeits- und perspektivlos sind, oder ob er mehr privater oder harmloser Natur bleibt. Warum, so bleibt zu fragen, ist es auch 1994 noch so schwer, von Politik, von Machtpolitik, von sozialen Problemen, von Demagogie, von Manipulationen durch Medien, von der Gewöhnung an Menschenrechtsverletzungen begangen an Minderheiten zu sprechen? Erinnerung an den Faschismus wird für die heutige Zeit nur produktiv, wenn Lehren gezogen werden. Appelle, gut zu sein, nicht neidisch zu sein, nicht böse zu sein, verhallen im Wind. Die unmittelbare Vorgeschichte des Dritten Reiches ist das, was uns heute angesichts von 6 Millionen Arbeitslosen, angesichts von Krieg und Gewalt um uns herum, angesichts von Verunsicherung und Perspektivlosigkeit ganz vordringlich zu interessieren hat. Auch die Tendenz zur Verharmlosung von bedenklichen Vorgängen. Es ist befremdend und entsetzlich, wenn ein jüdischer Rabbiner sagt, dass er erst im Ausland auf ausländerfeindliche Tendenzen in Deutschland aufmerksam gemacht werden muss. Und dann vermutet, dass es die ausländische Presse sei, die Deutschland eben nicht verzeihen könne. Wie viele Hoyerswerdas, wie viele Solingen, wie viele Mölns muss es erst wieder geben, bevor wir über die Frage, wie konnte es geschehen, anders reden. War es nicht so, dass kein Abel für ein Linsengericht verriet und dass es ums Erben eines Vermögens ging? Reden wir also von der Ökonomie, reden wir von sozialen Fragen, reden wir von den Wurzeln des Übels, nicht von den Symptomen.
Es brennt, Brüder, es brennt. Ach, unser armes Städtel brennt. Böse Winde mit Wut reißen, brechen und zerblasen. Alles ringsherum brennt schon. Und ihr steht und schaut umher mit untätigen Händen. Und ihr steht und schaut umher, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Ach, unser armes Städtel brennt. Die Feuerzungen haben bereits das ganze Städtel eingehüllt und die bösen Winde wüten, das ganze Städtel brennt. Und ihr steht und schaut umher mit untätigen Händen und ihr steht und schaut umher, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Ach, es könnte, Gott behüte, kommen der Moment, dass unser Stadt mit uns zusammen durch die Flammen zu Asche wird. Bleiben würden, wie nach einer Schlacht, nur kahle, schwarze Wände. Es brennt, Brüder, es brennt. Die Hilfe könnte nur aus euch herauskommen. Wenn das Städtchen euch teuer ist, nehmt das Gerät und löscht das Feuer. Löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr das könnt. Steht nicht, Brüder, so mit untätigen Händen herum. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer, unser Städtel brennt.
Brennt, Brüderlein, es brennt, bei unseren Städten, der brennt. Böse Winde mit ihr Goss und Reißen brechen und zerblasen, stärker noch die wilde Flammen, alles herum schön brennt. Und ihr steht und guckt das Häuser mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt das Häuser. Unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlein, es brennt. Bei uns eurem Städtel nebel brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die Besen winden huschen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Häuser mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, das Häuser, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlein, es brennt. Euch es kommt vor Lille kommen, der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen, so läuft Asche weg in Flammen. Bleiben soll wie noch eine Schlacht, nur puste schwarze Wind. Und ihr steht und guckt das heute mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt das heute, unser Städtel brennt. Brennt, Brüderlein, es brennt, die Hilfe ist noch in Eier allein gebrennt. Ob das Städtel ist echt Eier, nimmt die Keile im Leben.